Jascha, wir hatten ja gerade erst eine Sommerpause und dementsprechend auch Urlaub. Aber sag mal, wie findest du eigentlich so eine geplante Reise durch Pilzwelten und komische Ananaswälder?
Finde ich immer ganz lecker. Nur mit den Pilzen muss man vorsichtig sein.
Ja, den falschen Pilz geleckt und die Füße in den Himmel gestreckt, ne? Also.
Da ist die Reise aber auch schnell wieder vorbei. Ist doch auch gar nicht schlecht.
Könntest auch sehr, sehr direkter formulieren. Am falschen Pilz geleckt, direkt verreckt.
Ja, oder das. Also nascht bitte nicht an Pilzen, die ihr nicht kennt.
Ja, ich würde sagen, damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Board Game Bravery, ihr Lieben, mit dem guten Jascha.
Hallöchen.
Und mit mir, Max. Wir haben es heute mal ein bisschen umgedreht. Ich habe mal heute die Anmoderation gemacht. Ich dachte, der arme Jascha, der kann nicht immer das Erste sein, was ihr hört.
Und meine Kreativität hat ja auch Grenzen. Oh Max, weißt du, was gerade passiert ist, als du den Gag mit den Pilzen eingeworfen hast?
Hast du dir Pilze eingeworfen.
Ja, genau. Nein. Und da ist mein Blick auf die Rückseite des Spiels geflogen, über das wir heute reden. Und da ist, um anzugeben, für wen dieses Spiel ist, ist da die Kategorie Glückspilze. 3 von 5.
Ja, voll mein Ding.
Ja, also Pilze sind hier das Motto. Aber worum geht's denn, Max?
Ja, das will ich euch und dir verraten, lieber Jascha. Denn es geht heute um das kleine, aber feine Spiel Faraway von Cosmos. Also eigentlich von Ketchup Games, aber wir haben die deutsche Lokalisierung von Cosmos gespielt.
Exakt. Ja, so sieht's aus. Vom Spielmaterial selbst her muss da gar nicht so viel lokalisiert werden. Da werden wir noch drüber reden. Das Spiel kommt nämlich abseits der Anleitung vollkommen ohne Text aus. Großes Kino, finde ich.
That's right. Da sind wir sowieso große Fans von. Aber da kommen wir später zu. Ich würde sagen, jetzt droppe ich euch erstmal so ein paar Facts zum Thema Faraway, dass ihr auch so ein bisschen wisst wieder, was hat es mit dem Spiel überhaupt auf sich. Mhm. Das Ganze ist 2023 erschienen. Wir haben, wie gesagt, die deutsche Cosmos-Lokalisierung gespielt und ausprobiert. Das Ganze kommt im Original aus dem Französischen und ist von Ketchup Games. Designer bei der ganzen Geschichte waren Johannes Goupy, Corentin Lebrat, Entschuldigung. Goupy kennen wir bereits zum Beispiel von Rauha, falls ihr die Folge bei uns schon mal gehört habt. Wenn nicht, Schande über euch, Schande über eure Kuh. Mhm. Gleich reinhören gehen. Ganz wichtiges Thema. Und den guten Corentin, der hat bei Draftosaurus im Design mitgemacht. Das ist ein Spiel, was mir immer wieder ins Auge sticht, weil ich es gerne mal testen möchte, muss ich zugeben.
Ja, da hattest du mal drüber gesprochen. Und dass der Goupy bei Rauha dabei ist, das war mir überhaupt nicht bewusst. Und jetzt, wo du es sagst, fällt es einem quasi so ein bisschen wie Schuppen von den Augen, weil das doch vom ganzen Stil durchaus irgendwie so eine Verwandtschaft hat, auch wenn es ein grundsätzlich anderes Spiel ist. Aber der Look ist irgendwie, aber die Grafik ist nicht die gleiche, oder?
Nee, die Grafik ist nicht die gleiche. Okay. Rauha ist doch ein bisschen ausgeblichener, würde ich sagen. Und wie heißt es? Und
Faraway.
Faraway ist ja etwas knalliger und poppiger von den Artworks her. Aber Design hat ja auch erstmal per se nichts mit dem Artwork zu tun, denn Artist ist Maxime Moret. Kennen wir vom Stil her übrigens auch aus den Next Station London, Next Station Tokyo. Diese Spielreihe, da haben wir in einer Spiel des Jahres-Folge mal drüber geredet. Vor 2 Jahren, bin ich der Meinung, war das im Spiel des Jahres bei 23.
Mhm.
In der näheren Auswahl. Da haben wir da damals drüber gesprochen und daher kennen wir Maxime Moret.
Aha.
Dann, damit es nicht ausbleibt, gehen wir natürlich nochmal über das Graphic Design rüber. Das ist Benjamin Trejoux gewesen und der Editor ist tatsächlich, und jetzt halte ich fest, Jascha, der Co-Gründer von Ketchup Games selbst gewesen, Clement Milker. Also,
aha.
Da ist der Chef quasi noch selbst an der Hand dran gewesen.
Nicht schlecht.
Fand ich auch sehr interessant, sieht man selten, dass da irgendwie Co-Founder, CEOs oder sowas mitarbeiten. Deswegen wollte ich das einfach hier mal ein bisschen rausstellen. Das fand ich schön.
Finde ich auch sympathisch. Also ich glaube, Ketchup Games ist auch nicht so ein großer Schuppen. Und ich finde das immer sehr sympathisch, wenn da die Führungsriege noch mitarbeitet.
Oh, da fällt mir ein toller Spruch ein, den mal mein alter Chef gebracht hat.
Der da wäre.
Nachher mal. Nee, den spoilere ich nicht live. Das ist keine gute Idee. Aber grundsätzlich würde ich sagen, hast du da recht, sind die höchstwahrscheinlich nicht so gigantisch groß vom Verlagsvolumen her.
Mhm.
Aber sei jetzt einfach mal dahingestellt. Wir haben jetzt auch ein bisschen Fakten zu dem Spiel, aber was ist das überhaupt für ein Spiel? Mechanikseitig ist das Ganze ein Open Draft zusammen mit Set Collection und so einer Selection Order Geschichte. Also bildet einige interessante Mechaniken in dem Spiel ab. Das finde ich persönlich zumindest. Ihr wisst, ich mag Draften sehr, sehr gerne und irgendwie Set Collection ist auch mein Ding. Ne? Also deswegen, Faraway hat da schon mal zwei wesentliche, wichtige Kategorien bei mir eingerannt. Das Ganze könnt ihr mit 2 bis 6 Spielenden fabrizieren und das Ganze geht auch echt schnell. Vom Hersteller angegeben sind 15 bis 30 Minuten pro Runde und das sieht unserer Meinung nach auch realistisch aus. Unsere erste Runde zum Beispiel hat mit Regelerklärung und einem Pipapo 44 Minuten gebraucht, also super entspannt, super dazwischen. Also ne, ich kategorisiere Spiele gerne ja in der Größe so in den Absackerbereich oder in den Zwischenbereich sozusagen, zwischen zwei großen Kloppern in einem Brettspielerabend kann man so ein Spiel, was so 15, 30 Minuten dauert, gut reinschieben, finde ich.
Oder auch als Opener, ne?
Genau, Opener, also deswegen Opener, Absacker oder so als Zwischenspiel. Ja. Das mache ich immer ganz gerne mittlerweile, dass da so kleinere Spiele dazwischen kommen, wo man dann halt auch ein bisschen runterfahren kann, sag ich jetzt mal, von vielleicht einer intensiven Runde Arkham Horror, Willen des Wahnsinns oder Gloomhaven, ne, gerade so um Haaresbreite die Mission geschafft, Puls auf 190.
Da ja, kann es hilft man einem so ein bisschen, ja, so einen kleinen Reset geistig zu machen, ne, und sich mal auf was Neues, Kleines, weniger Komplexes in Anführungsstrichen einzulassen, bis es dann zum nächsten weitergeht.
Das stimmt. Und wo ich gerade das Thema Puls angesprochen habe, der Puls bleibt auch beim Preis relativ niedrig, denn das Spiel liegt, je nachdem, wo ihr es kauft, so zwischen 15 und 18 Euro. Cosmos selbst direkt verkauft es für 15 zum Beispiel. Also da so ein bisschen gucken, wo ihr da unterwegs seid. Derzeit gibt's eine Erweiterung für das Ganze, die zweite kommt in diesem Jahr noch raus, liegen so zwischen 7 und 10 Euro, wieder je nachdem, wo ihr guckt. Also man kriegt sogar noch Erweiterungen für dieses kleine, süße Spiel. Finde ich auch ziemlich cool, muss ich sagen. Mhm.
Wo ich gerade weniger komplex gesagt habe, wenn ihr unsere Spiel des Jahres Folge gehört habt oder Folgen, wir haben ja zu den Preisträgern und zur Nominierung was gemacht, dann wisst ihr schon, dass Faraway für den Kennerspielpreis nominiert war. Und ich finde, das macht dieses Format, in dem das kommt und auch den Preis nochmal zu was ganz, ganz Besonderem. Über den besonderen Kniff sprechen wir in den Mechaniken nochmal. Aber das ist halt auch ein Grund dafür, warum wir Faraway hier im Detail besprechen wollen. Normalerweise suchen wir uns ja so leicht größere Spiele, nicht immer, aber häufig. Aber Faraway ist da einfach so special, dass wir das hier dazwischen schieben mussten. Also als Kennerspiel-Nominierter bringt es eine ordentliche Komplexität mit. Das ist strategischer, als man denkt, so wenn man diese kleine, schöne Schachtel in der Hand hat.
Jascha, hast du irgendwas, was ich schändlich vergessen habe, nebst der Nominierung?
Lass mich überlegen. Altersfreigabe so ungefähr 10 Jahre plus, sagt Cosmos.
Ja, finde ich realistisch.
Ja, finde ich auch. Also ich kann mir vorstellen, wir wissen ja, ne, jedes Kind ist anders. Ich könnte mir vorstellen, dass da sogar schon Jüngere so ab 8 oder 9 mithalten können. Aber da will ich nicht zu viel versprechen. Denn wie gesagt, das Spiel hat einen echt besonderen Kniff und ich bin sowieso nicht gut drin, was Kinder in welchem Alter können und verstehen. Da ich selber keine Kinder habe, ist das immer schwierig einzuschätzen. Aber ja, aber insgesamt doch, finde ich auch realistisch.
Das beruhigt mich ein bisschen. Willst du dann den Redepilz haben und über die Story ein bisschen uns erzählen?
Ja, lass mich am Redepilzen naschen.
Genau, nur nicht zu doll knabbern, ich brauche auch noch was von dem Redepilz später.
Stimmt, das ist wichtig. Ja, bei Faraway geht es darum, dass wir als Spielende eine kleine Reise unternehmen. Und zwar auf den geheimnisvollen Kontinent Alula. Dort treffen wir verschiedene Völker in verschiedenen Landschaften und wie sich das gehört, ne, wir kriegen hier nicht kostenlose Kost und Logis, sondern wir können den Einwohnern helfen. Die haben kleine Aufgaben für uns in vielen Fällen, die wir erfüllen können, um ja so ein bisschen Vitamin B aufzubauen und gute Kontakte irgendwie zu pflegen. Und bei unserer Expedition sind wir Tag und Nacht unterwegs, um ja, am Ende insgesamt 8 Stationen abzudecken, bevor wir, und da kommt der wichtige Kniff, was gleich bei den Mechaniken so die Hauptrolle spielt, dann den Rückweg antreten. Das ist nämlich ein genauso spannender Teil wie die Hinreise mit unseren 8 Stationen, die Art und Weise, wie wir zurückkommen und ob wir es schaffen, auf dem Rückweg auch diese ganzen Aufträge zu erfüllen, die uns die Einheimischen mitgegeben haben. keine Sorge, wenn wir das nicht schaffen, werden wir nicht mit Schimpf und Schande aus dem Dorf gejagt. So ist es nicht. Aber daran machen sich unsere Punkte und damit eben der Erfolg unserer Expedition fest. Ja, das ist es im Grunde. Kleine Anmerkung dazu. Das ist jetzt die Kurzfassung der Story. In dieser kleinen schönen Schachtel gibt's aber nochmal so einen Bogen mit Vorder- und Rückseite, wo die, es sind nicht die Regionen, sondern es sind die...
Die Besonderheiten der jeweiligen Region. Da komme ich auch gleich noch zu in den Materialkomponenten. Die brauchst du dir gar nicht so genau überlegen.
Okay. Aber nur kurz, damit ich es hier der Vollständigkeit halber, man kann hier auf dieser Karte was erfahren über die Bewohner, die Jahreszeiten und Lebensräume und über die drei sonderbaren Arten, die es da gibt, womit die, ja, die Währung, die Icons im Grunde genommen gemeint sind. Also macht gleich im Mechanikteil viel, viel mehr Sinn. Aber Fakt, wenn man Lust drauf hat, diese kleine, aber feine Welt noch mit ein bisschen mehr Fantasie zu füllen, dann hat man hier diese kleine Karte einfach dabei, wo man so einen ganz liebenswerten Eindruck nochmal bekommt, wie dieser Kontinent Alula so aufgebaut ist und was da so passiert. Finde ich mega cool.
Ja, definitiv. Also es ist schön, dass man daran gedacht hat. Wir sind ja sowieso so kleine Fans von solchen kleinen Zusatz-Lore-Spices, sag ich jetzt mal. Von daher trifft das so unseren Nerv. Wenn du mit deiner Metapher-Geschichte fertig bist, würde ich einfach mal Stumpfmechaniken und Co. einmal angehen.
Ja, gerne, gerne.
Gut. Also, ich fange mal wieder damit an, weil ich das eigentlich vom System her ganz schön finde und hier an der Stelle auch wichtig finde herauszuheben, dass ich euch so ein bisschen die Materialkomponenten beschreibe, mit denen das Spiel überhaupt kommt. Denn da sind wir relativ schnell fertig. Das Spiel kommt lediglich mit Karten und einem Wertungsblock. Finde ich pauschal erstmal ganz cool. Mhm. Weil es ein unglaublich minimalistisches Aufbau oder ein unglaublich minimalistischer Aufbau, eine minimalistische Ausstattung ist, aber nichts an der Wertigkeit und an dem, ich nenne es jetzt mal, dem Umfang des Spieles tut. Also ganz im Gegenteil, ich finde es beeindruckend, mit wie wenig Material die da cool gearbeitet haben. Das Ganze sind insgesamt 113 Karten, 68 Karten davon sind die sogenannten Regionskarten. Das sind die Karten, die das Herzstück von diesem Spiel bilden. Denn die stellen, wie man dem Namen vielleicht schon entnehmen kann, die einzelnen Regionen des Kontinents Alula dar, den wir bereisen können. Na, also stellt die verschiedenen Regionen der unterschiedlichen Völker dar, die wir so besuchen können an der Stelle. Jascha hat es schon geteasert, auf dieser Karte befindet sich nicht nur ein hübsches Artwork und wir machen hier kein Memory, sondern es gibt ein paar Besonderheiten bei der ganzen Geschichte. Jede einzelne Region und also jedes einzelne Reiseziel zum Beispiel auf unserer Reise bereisen wir entweder bei Tag oder bei Nacht. Das wird über eine kleine Sonnenuhr, nenne ich das jetzt mal, oben links in der Ecke dargestellt. Ist es eine Nachtkarte oder ist es eine Tagkarte? Das Ganze ist relevant für spätere Wertungen, da kommen wir ganz am Ende noch zu. Auf den Karten finden wir zum Beispiel auch die unterschiedlichen Besonderheiten auf unserer Reise. Beispielsweise, und da sind Jascha und ich über einen interessanten Fakt gestolpert, denn in der Anleitung, die in Jaschas Spiel beiliegt und der, die man im Internet findet, gibt es einen Unterschied von dem, wir haben es liebevoll Ananas-Symbol genannt. Das ist im Endeffekt, ist das so eine kleine Nuss mit so Ananas-Puscheln oben drüber im Endeffekt. Die werden in der Anleitung, die wir im Internet gefunden haben, von Ketchup Games direkt auf Deutsch, werden die als Golddisteln bezeichnet. Und Jascha, wie hießen die in deiner Version nochmal? Hilf mir nochmal eben.
Taukrone heißen die bei mir.
Total wild. Also ich für meinen Teil habe die Anleitung im Internet benutzt, weil ich das Spiel nicht vorliegen habe. Deswegen werdet ihr bei mir über den Begriff Golddisteln stolpern. Und Jascha und ich fanden auch beide gerade in der Vorbesprechung, dass Golddisteln irgendwie passender für das Symbol ist als Taukrone. Aber nein.
Deswegen ist meine Theorie, dass du da eine geupdatete quasi V2 der Anleitung hast, weil ich finde auch, wenn ich mich über diese drei Besonderheiten unterhalte, dann ist Golddistel viel deutlicher als Taukrone. Aber nur eine Theorie.
Ja, du, kann ja alles sein. Ich bin wirklich mal gespannt, wie das am Ende ausgeht. Aber ich denke mal, das wird uns jetzt nicht so sehr stören und euch da draußen hoffentlich auch nicht, dass wir da jetzt zwei unterschiedliche Begriffe haben. Eine weitere regionale Besonderheit, das ist so ein Tierkopf, fast schon so ein Gazellenkopf, finde ich, von den Hörnern her. Das ist Ukiko, die stattliche Chimäre. Die taucht regional wohl auch auf. Und Udu, der Stein der Verheißung. Das sind die drei Symbole, die wir quasi hauptsächlich auf unseren Karten für bestimmte Dinge sammeln. Wofür? Erzählen wir euch gleich noch. Das Ding ist, was ich auch ganz schön fand, war, dass diese jeweiligen, ich sag mal, Faktoren, diese jeweiligen Besonderheiten, auch ein bisschen das Königreich oder die Region, in denen ihr euch bewegt, definieren. Da, wo zum Beispiel Udu, der Stein der Verheißung, relevant ist, da habt ihr viele Leute mit so Bergbauinstrumenten und irgendwie Steinmasken oder Steinrüstungen und sowas. Ne, also das finde ich schon irgendwie cool. Okiko sind dann mehr so Dschungelgebiete und tralala. Das finde ich schon ganz geil gemacht, oder wie geht's dir da, Jascha?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass die Farbe sich auch ein bisschen widerspiegelt, weil Udu ist ja dieser blaue Stein. Ich habe den immer liebevoll Eiswürfel genannt.
Ja, und bei Jascha ist immer Trockeneis.
Genau, und die blauen Landschaften, die wirken halt, wie du sagst, sehr steinig. Und ich habe jetzt gerade nochmal drauf geguckt, weil ich hätte schwören können, dass das auch irgendwie ein bisschen nach Eis und Schnee aussieht. Aber tut es gar nicht so richtig. Also so. Es ist alles so blau-weiß gehalten. Hier und da könnte man meinen, dass man irgendwie Schnee sieht. Oder so ein Gletscher. Also doch, ich würde doch sagen, da ist doch irgendwie ein bisschen Schnee mit drin. Ja, und andersrum ist es dann bei der Taukrone, bei den Landschaften, die dem zugeordnet sind. Da hast du dann wirklich ganz, ganz viel Vegetation auch so in den Landschaften. Also das spiegelt sich alles auch grafisch immer sehr schön wider.
Ja, das war so zu den Regionskarten erstmal so eine kleine Besonderheit. Wir haben oben dort, wo die Zeit angegeben ist, die wir brauchen, ne, zu der wir uns bewegen, so ist erstmal das Wichtige, also Tag oder Nacht, haben wir noch eine andere Besonderheit. Denn in diesem Kreis selbst steht eine Zahl. Diese Zahl ist die Erkundungsdauer, also wie viele Stunden wir eigentlich unterwegs sind, um diese ganze Region, in der wir uns da gerade befinden, zu erkunden. Ne? Das finde ich halt echt schön gemacht, zumal sich da auch wirklich Gedanken zugemacht wurde, dass das auch einzelne Biome darstellt, die ihr da eigentlich erkundet. Ne? Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Blaue Karten werden nämlich zum Beispiel als Wüste deklariert, rot eher so als Wald, grün als Flussgebiete. Und die gelben sind Stadtgebiete. Auch das wird auf den Karten sehr, sehr deutlich. Na, also auf den gelben Karten habt ihr dann wirklich viele Häuser im Hintergrund. Und bei den blauen Karten hatte Jascha ja schon gesagt, das ist sehr, sehr karg, sehr, sehr trist. Ne? Vielleicht schon so eher Eiswüste durch den Blautouch. Das kann man jetzt nicht so genau erkennen. Aber alles sehr, sehr felsig, sehr, sehr karg, sehr ruppig, sag ich jetzt mal. Ne? Und das finde ich auch wieder ein schönes, nettes, kleines Detail, dass du so die Farbgebung auch irgendwie intuitiv dem Ganzen zuordnest. Wobei ich fast eher die Wüste in Gelb gesehen hätte und die Stadt in Blau. Aber
ja,
passt dann halt nicht zum Stein. Muss man auch wieder realistisch betrachten.
Mhm.
Genau. Zusätzlich dazu gibt es noch so ein kleines Kartensymbol daneben. Das sind Hinweise. Die werden für den nachfolgenden Kartentyp relevant. Auch das merken wir uns jetzt, liebe Leute, und kommen da später nochmal hin. Denn diese Erkundungsdauer hat spielerisch auch einen Effekt, den wir in der Zugabfolge noch mit erklären. Merkt euch, größer ist immer besser. Also nach oben gehen ist immer wichtig. Das war jetzt soweit erstmal zum Input, was da alles an passiven Aktionen sozusagen draufsteht. Jetzt kommt noch was dazu draufsteht, was uns überhaupt erstmal voranbringt. Denn jede Region hat eine Aufgabe, die ihr da mitbekommt sozusagen. Also ihr sammelt da quasi euer Questlog voll, was ihr auf dem Rückweg, was ihr schon angesprochen hat, dann abarbeitet.
Ne? Kurzer Einwand, die meisten Karten haben eine Quest und Aufgabe. Es gibt auch welche, die keine haben.
Das stimmt natürlich, ja. Diese Aufgaben sind nicht einfach nur Geschenke der Bewohner, die kommen mit einer gewissen Voraussetzung. Also um sich den Ruhm für die erfüllte Aufgabe einzustreichen, müsst ihr bestimmte Symbole sammeln. Deswegen haben wir da einen Set-Collection-Aspekt. Zum Beispiel hat eine Flussregion vielleicht die Voraussetzung, dass ihr zweimal das Symbol von Okiko haben müsst, die Chimären und eine Golddistel dabei haben müsst zum Beispiel. Wie ihr die sammelt, ne, habt ihr vielleicht schon irgendwie verknüpfen können durch die Region. Wie genau das funktioniert, erklären wir gleich beim Spielablauf und bei der Wertung nochmal. Aber behaltet das schon mal im Hinterkopf. Symbole sammeln ist auch wichtig bei dem Spiel hier. Ne?
Mhm.
Der zweite Kartentyp sind die Heiligtumskarten. Weil das sind die Heiligtümer der Völker, die wir auf der Reise in den Regionen finden. So relativ simpel runtergebrochen. Ich finde auch tatsächlich, die Heiligtumskarten, ich weiß nicht, wie es dir geht, die sind am unspektakulärsten, fand ich, von der Optik her.
Ja, genau. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Absicht, weil die quasi so die Nebenrolle hier spielen.
Ja.
Na?
Wobei ich die Nebenrolle gar nicht so doll sehe, weil die geben ja dann, die sind ja schon wichtig, die geben ja dauerhafte Boni für unsere Reise.
Ja, genau, die sind ja. So ein dauerhafter, passiver Boost sozusagen, den man bekommt. Es Es wird gleich bei den Spielzügen, glaube ich, nochmal
deutlicher und relevanter, genau. So ist es. Aber das fand ich halt zum Beispiel ein bisschen erschreckend. Die sind so unscheinbar, aber halt doch aufgrund des passiven Bonuses irgendwie sehr, sehr wichtig. Und weil sie auch richtig Farben und so weiter haben können. Ne?
Genau. Aber auf den Heiligtumskarten drauf ist im Grunde genommen nichts, was man nicht schon kennen würde von den Landschaftskarten. Also man versteht die sehr schnell, wenn man die Landschaftskarten auch gesehen hat.
Genau. Generell hat das Spiel eine sehr, sehr eingängige Ikonografie, würde ich sagen, die nach einmal erklären zumindest ziemlich schnell drin ist. Selbst wenn man nicht weiß, dass Rot für den Wald steht, weiß man aber, das rote Symbol ist das rote Symbol und ähnlich wie bei Memory, Rot und Rot ist gut. Na, ganz stumpf und plump. Ja, das letzte Material ist der Wertungsblock, Standardding, aber auch sehr ordentlich aufgeteilt, muss ich sagen. War ich schon ein bisschen beeindruckt zu. Können wir bei der Wertung nochmal drauf eingehen, auf den Wertungsblock im Detail. Ich würde euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen und einfach mal einen Spielablauf erklären. Oder möchtest du das machen, Jascha?
Kann ich auch gerne machen, wenn du dein Stimmchen ein bisschen entspannen möchtest.
Nice.
Genau, ein Spielablauf vor der Wertung besteht im Grunde genommen aus der Hinreise. Na, wie gesagt, wir wollen 8 Landschaften in einer geraden Linie versammeln, die quasi unsere Reisestation wiedergeben. Das Ganze sieht so aus. Wir beginnen das Spiel alle mit 3 Landschaftskarten auf der Hand. Und in der Mitte liegen so viele Landschaftskarten als Pool zum Nachziehen bereit, wie wir Spielende sind, plus 1. Also da wir es zum Beispiel zu viert gespielt haben, mit Isa und Mona zusammen, liegen dann in der Mitte im Pool 5 Landschaftskarten aus. Der Spielzug ist dann in der ersten Phase synchron. Das finde ich ganz cool. Wir nehmen also eine von unseren 3 Landschaftskarten, die wir auf der Hand haben, und legen die erstmal verdeckt vor uns hin. In der ersten Runde einfach frei. Ab Runde 2 werden die dann immer rechts neben die bereits vorhandenen Karten angelegt, sodass wir quasi von links nach rechts uns unsere Reiseroute aufbauen. Wenn wir uns alle für eine Karte entschieden haben, dann decken wir die auch gleichzeitig auf. Und so bauen wir dann im Laufe der Zeit uns unsere 8 Stationen zusammen. Der Kniff an der Sache ist, dass, wie schon gesagt, es am Ende auch noch eine Rückreise gibt. Das bedeutet, dass wir die Karten, die wir früh ausspielen, taktisch klug wählen müssen. Es macht nämlich Sinn, die schwierigsten Aufgaben, die schwierigsten Karten, die wir auf der Hand haben, möglichst früh zu spielen, weil nämlich am Ende auf dem Rückweg, der dann von rechts nach links abläuft, immer nur die Karten zählen, die wir auf dem Rückweg schon aufgedeckt haben. Wir rollen also das Feld von hinten auf und wenn wir bei unserer letzten Karte der Hinreise, also der ersten Karte der Rückreise in dem Fall, ihr merkt schon, es wird ein bisschen kompliziert, wenn wir da schon eine richtig schwierige Quest haben, von wegen hier, du bekommst so und so viele Punkte, wenn du 3-mal den blauen Kristall, ne, Udu, und 2-mal Okiko hast, also starke Voraussetzungen erfüllen musst, dann ist das für die erste Station der Rückreise unheimlich schwer, weil ich bis dahin noch gar nicht so viele von diesen benötigten Emblemen, von diesen Besonderheiten aufdecken konnte. Das heißt, wir müssen schon, während wir unseren Hinweg aufbauen, im Kopf behalten, dass wir möglichst einfache Karten am Ende spielen und dass wir die Bedingungen, die ganzen Symbole, die wir brauchen, um diese Karten zu erfüllen, eben ja im Zuge der Reise auch erstmal irgendwie legen müssen. Na? Also, das muss man im Hinterkopf behalten. Dann ist es so, wenn wir unsere Landschaftskarten umdrehen, das machen wir dann nämlich gemeinsam, ne? Wir legen eine neue Karte an, drehen die um und dann kommt der Punkt ins Spiel, wie wir an die Heiligtumskarten rankommen. Wir schauen nämlich an die obere linke Ecke der Karte, wo die Zahl drin steht, dieser Zahlenwert, ob wir es geschafft haben, einen höheren Wert anzulegen. Angenommen, ich habe in meiner letzten Phase eine 16er Landschaft hingelegt und jetzt decke ich die 42 auf. Dann habe ich diesen Aufstieg geschafft und darf mir vom Heiligtumsstapel verdeckt ein Heiligtum nehmen. Noch eine Besonderheit dazu, wenn ich bis hierhin, in dem Moment, wo ich das schaffe und mir eine Heiligtumskarte nehmen darf, auf dem bisher zurückgelegten Weg so ein kleines Landkartensymbol habe, das nennt sich ein Hinweis hier in dem Spiel, das ist so ein, ja, wie so eine Schatzkarte, so eine kleine gelbe, dann darf ich mir für jede dieser Schatzkarten, die ich bereits aufgedeckt habe, noch ein Heiligtum nehmen und muss mich dann am Ende für eins davon entscheiden. Das heißt, je mehr von diesen Hinweislandschaftsplättchen ich hinlege, Kärtchen meine ich, desto mehr Auswahl habe ich dann und kann entsprechend meiner Taktik, der Ziele, auf die ich hinarbeite, eben ein Heiligtum aufdecken, wo dann zum Beispiel irgendeine Art drauf ist, Zusatzpunkte zu kriegen oder wo einfach nur eine bestimmte Besonderheit ist, ne? Eben der Widderkopf oder die Distel, die ich dann eben auf meinem Rückweg benutzen kann. Und je mehr von diesen Heiligtumskarten ich habe, desto schneller kann ich am Ende auf der Rückreise Punkte machen. Weil diese Heiligtumskarten, die gelten permanent. Anders als die Landschaftskarten, die ich auf der Rückreise alle nochmal von rechts nach links neu aufdecke, habe ich diese Heiligtumskarten permanent als Boni, als passiver Bonus sozusagen immer mit dabei. Genau. Wenn wir alle aufgedeckt haben, dann wird erstmal anhand der Zahl auch entschieden, wer diesen Schritt zuerst machen darf, also wer sich zuerst Heiligtumskarten nehmen darf. Nämlich immer die Person, die den niedrigsten Zahlenwert gelegt hat. Die darf zuerst ihre Heiligtümer abhandeln und darf sich auch zuerst aus dem Pool in der Mitte bedienen. Ganz wichtig, der Pool aus, in unserem Fall waren es ja 5 Karten, der wird erst dann aufgefüllt, wenn wir alle einmal diese Phase erledigt haben und die nächste Runde ansteht. Es ist also durchaus eine taktische Komponente, auch mal mit einer niedrigen Zahl reinzugehen. Eine niedrige Zahl bedeutet zwar im Zweifelsfall, dass ich keine Heiligtümer bekomme, weil ich vielleicht diesen Aufstieg nicht schaffe. Ich kann ja auch eine 8 an eine 12 anlegen, ne, und dann habe ich halt einen niedrigeren Wert und darf keine Heiligtümer ziehen. Ist ein Nachteil. Wenn ich aber in der Auslage schon sehe, dass ich gerne einer der Ersten sein möchte, die sich eine neue Landschaftskarte nehmen, dann kann ich das ja auch bewusst einsetzen. Dann kann ich sagen, hey, diese Karte ist mir wichtiger als alles, was bei den Heiligtümern dabei sein könnte, dann kann ich das auch strategisch einsetzen. Und auf diese Art und Weise arbeiten wir uns dann immer nach der niedrigsten Zahl durch unsere Runden und am Ende haben wir eben 8 aufgedeckte Landschaftskarten vor uns. Und das ist dann der Punkt, wo es in die Wertungsphase geht. Da kommt dann die Metapher des Spiels rein, ne? Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Das bedeutet, wir drehen alle unsere Landschaftsplättchen auf der Stelle um. Ganz wichtig, nicht die Reihenfolge verändern, ne, sondern so wie wir hergekommen sind, drehen wir die Kärtchen alle um und decken dann von rechts nach links auf. Und an der Stelle zücken wir schon unseren Wertungsblock, weil hier gibt es für alle 8 Phasen pro Spieler ein Punktefeld. Mit jeder Karte, die wir aufdecken, schauen wir, wie viele Punkte wir für diese Karte kriegen. Dann arbeiten wir uns eben von rechts nach links runter. Und da merkt man dann wirklich ganz, ganz schnell diese strategische Tiefe, die Faraway so hat. Weil, wie gesagt, für jede Karte, die ich aufdecke, gelten nur die Embleme, also die Voraussetzungen für meine Quests, die ich zu dem Zeitpunkt aufgedeckt habe, von rechts nach links, also in Richtung des Rückwegs, plus der Heiligtumskarten, die ich besitze. Heißt, wenn ich meine erste Karte umdrehe, dann tue ich gut daran, wenn da nichts Kompliziertes drauf ist. Ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt auch Landschaftskarten, die haben gar keine Quest, sondern einfach nur 2 Embleme, zum Beispiel einmal Okiko und einmal die Distel. Das sind dann eben Karten, die habe ich gerne am Ende meiner Reise, damit ich die möglichst früh auf dem Rückweg aufdecke und die mir dann zur Verfügung stehen, wenn ich die anderen Quests abarbeite, die dann noch auf dem Rückweg kommen. Ja, und auf die Art und Weise arbeite ich mich dann von rechts nach links den ganzen Weg zurück. Mit jeder umgedrehten Karte trage ich eine Zahl auf dem Wertungsblock ein. Wenn ich Pech habe, ist es auch mal eine 0, ne, wenn ich eine Quest nicht schaffen sollte oder nicht geschafft habe.
Ja, das hatte ich ein paar Mal, als wir gewertet haben. Ich habe mich in der Mitte irgendwie ein bisschen verzettelt.
Ja.
Und dann hatte ich irgendwie von 8 Stück sind bei mir irgendwie 3 Nuller dazwischen gewesen, die ich plötzlich nur für die Symbole drin hatte. Aber trotzdem war es dann doch noch knapp. Aber erzähl erstmal weiter.
Nee, aber du sagst gerade genau diesen spannenden Moment eben, ne? Weil ich kann auf meiner Hinreise im Grunde schon so ein bisschen pokern. Wenn ich so im Mittelfeld angekommen bin, so bei der 4. oder 5. Landschaft, da kann ich schon überlegen, okay, will ich hier jetzt nochmal eine schwierige Quest platzieren? Also schaffe ich es dann bei meinen letzten verbleibenden Reisestationen noch diese ganzen Symbole zu sammeln? Schaffe ich es vielleicht noch über Heiligtümer die Wände zu bekommen? Oder spiele ich es lieber auf Nummer sicher und fange hier dann so langsam an, einfachere Quests oder so reine Symbollandschaften hinzulegen? Na, und da kann man manchmal auch einfach Pech haben, ne, wenn du nicht das Richtige ziehst oder wenn du es ist ja schon so ein bisschen Push Your Luck, was man da macht, ne? Also du kannst auch einfach zu hoch pokern an der Position. Aber wenn wir einmal von rechts nach links die ganze Rückreise fertig haben, dann gucken wir im letzten Schritt nochmal auf unsere Heiligtumskarten. Denn da können eben nicht nur unsere Symbole drauf sein, die wir dann für Quests benutzen können, sondern die können auch selber eine Quest beinhalten. Die ist dann in der Regel ein bisschen kleiner, aber kann noch mal so ein bisschen Bonus am Ende geben. Da kann dann zum Beispiel sowas draufstehen, dass du für jede gelbe oder grüne Landschaft noch mal einen Punkt bekommst. Ja, und wenn du das früh mit einplanst, dann kriegst du am Ende einfach mal so noch ein paar Punkte zusätzlich. Also die Hauptpunkte, die bekommt man über die Landschaftskarten, aber die Heiligtümer können auch noch ein bisschen was reißen, wenn es ein knappes Match werden sollte. Ja, und dann gewinnt am Ende selbstverständlich die Person mit den meisten Punkten, die dann eben die erfolgreichste Expedition geleitet hat.
Und was ich richtig geil finde, da muss ich bei der Wertung einfach einmal einhaken, weil ich das ziemlich gefeiert habe in der Anleitung. Ihr sammelt da ja Ruhm für eure Expedition zusammen und der Spieler mit dem höchsten Gesamtruhm, wie Jascha sagte, gewinnt ja. Aber was passiert, wenn zwei den gleichen Ruhm haben, Jascha? Dann wird ja nicht plötzlich hier der Ruhm geteilt. Dann wird geguckt, wer weniger Zeit dafür gebraucht hat. Also wer weniger Erkundungsdauer in seiner Auslage hat.
Aha, guck mal, das wusste ich gar nicht. Also es werden die Zahlen der Landschaften addiert, oder?
Genau, da haben wir wieder eine Differenz zwischen den zwei Anleitungen. Denn in der Direktanleitung von Catch-Up Games ist die Formulierung, der die niedrigste Expeditionsdauer in seiner Auslage liegen hat. Das heißt für mich, ich addiere zusammen und gucke, wie viel ich am meisten gebraucht habe. Die Kosmos-Variante sagt, wer die Karte mit der kleinsten Zahl hat, ist besser platziert. Also wenn einer eine 1 in seiner Auslage hat, gewinnt er einfach immer automatisch die Gleichstände.
Ja, die Formulierung, die du zuerst genannt hattest, die kann auch in die Richtung gedeutet werden.
Genau, also
ist ein bisschen unklar.
Deswegen, da haben sie vielleicht noch eine Clarification oder so vorgenommen, I don't know. Aber ja. das fand ich auch einen schönen Tiebreaker, der schön immersiv ist. So, ja, mag ja sein, dass du viel Ruhm gesammelt hast, aber er hat den gleichen Ruhm in 5 Minuten weniger gesammelt als du. Okay, schade.
Ist auch ein schöner Ausgleichsmechanismus, ne? Weil höhere Karten legst du ja in der Regel, wenn du diese Aufstiegsmechanik stärker nutzen willst. Na, du brauchst ja hohe Karten, um an die Hinweise ranzukommen, die Heiligtumskarten. Und dass man das am Ende, wenn es wirklich so hart auf hart kommt, nochmal so leicht bestraft, indem das ein Tiebreaker sein kann. Also ich glaube nicht, dass mich das in meiner Spielstrategie jetzt groß beeinflussen würde, weil dafür ist eigentlich die Chance zu gering, dass man einen Punktegleichstand hat, finde ich zumindest.
Auf gar keinen Fall. Also ich würde nicht nach Tiebreakern spielen.
Nein, ich auch nicht. Aber ich finde die Logik dahinter schön, dann zu sagen, okay, dann belohnen wir im Gleichstandsfall die Person, die es sich am schwierigsten gemacht hat, sozusagen.
Das stimmt, das finde ich auch gut.
Ja,
also cool. Wie gesagt, fand ich halt einen coolen und witzigen Tiebreaker, muss ich einfach sagen. Ich muss jetzt einfach einen kurzen Schlenker machen, weil es mich wieder so belastet hat. Wir haben doch drüber gesprochen, kein gutes Spiel ohne Duellvariante.
Ja.
Mona schickte mir heute bei Instagram einen Post, wo die Macher von Wonderlands War, was wir hier auch noch stehen haben, angekündigt haben, eine Duellvariante zu machen.
Eieiei. Wonderlands
ja,
War, haben wir das mal zusammen
lachen.
Haben wir das mal gespielt, Max? Das kommt mir nicht
nee,
so.
Nee, wir haben das noch nicht auf dem Tisch gehabt. Wir haben das seinerzeit geplätt, wollten es plätschen, konnten es dann nicht mehr plätschen und hatten dann aber Glück, dass wir Plätschrückläufer kaufen konnten. Die, wo Leute ihren Plätschstand plötzlich nicht mehr haben wollten oder die Kreditkarten geplatzt waren oder sowas. Da war dann Überproduktion dadurch da und dann konnten wir noch im Nachgang irgendwie so eine, man kennt es ja wieder, diese Kickstarter Hyper Ultra Super Edition in Glitzer bestellen, so nach dem Motto. Das war ganz gut, aber steht bedauerlicherweise Asche auf unser Haupt immer noch ungespielt im Schrank. Also, ja.
Ist ja kein Zustand.
Müssen wir auch mal ändern.
Ja, stimmt.
Den Pile of Shame abarbeiten.
Ja, ist wirklich so. Wir haben auch noch ein bisschen was OVP hier. Eieiei. Aber Max, ich würde sagen, Look and Feel, leg du doch mal los.
Ich mach's kurz, ich mach's schmerzlos, weil bei diesem Teil schwafel ich normalerweise immer, aber hier gibt es nicht viel zu schwafeln. Das ganze Spiel hat meines Erachtens nach coole Illustrationen an der ganzen Stelle. Es ist alles irgendwie stimmig, ich find's super ulkig. Ich habe schon rausgestellt, dass ich das schön finde, dass man an manchen Stellen so auch die Quests bei den Leuten so ein bisschen erkennen kann. Mein Beispiel war zum Beispiel eine Stadtkarte, so eine gelbe Karte, die hatte so eine Figur drauf, so eine zweiköpfige Figur mit einer roten und mit einer gelben Maske. Und die Quest war dann, dass du für jedes rote und für jedes gelbe Kärtchen, was du hast, irgendwie 3 Punkte gekriegt hast oder so. Das fand ich halt irgendwie schön, weil der eine rote und eine gelbe Maske hat. Das fand ich cool. dass du an vielen Stellen in diesen Illustrationen auch so ein bisschen die Quests erkennen konntest. Ne, mit viel Fantasie und da interpretiere ich vielleicht zu viel rein, I don't know. Aber ich fand es einfach so, schön. Das ist doch cool.
Ja, das ist ein sehr schönes Detail, was so subtil ist, dass mir das halt echt entgangen war am Anfang. Und als du mich jetzt drauf gebracht hast, da fällt mir das immer mehr auf. Also ich habe hier zum Beispiel die Karte Nummer 14. Da ist so ein meditierender, ja, der hat so ein langes Gewand an, der gute Herr, und der scheint so ein bisschen in Meditation versunken zu sein. Und der gibt halt Punkte für Nachtkarten.
Oh, witzig, für Stille dann quasi. So nach Motto Ruhe zu meditieren, ja, cool.
Genau, und davon gibt's ganz, ganz viel. Oder ein so ein Typ, der sieht ein bisschen aus wie so ein Herr-der-Ringe-Zwerg, der so einen ultra bunten Kilt anhat.
Und hat der als Quest, das zählt trotzdem nur für eins? bitte.
Der zählt mehr als eins, weil der gibt dir für jedes Vierer-Set an Farben, was du hast, 10 Punkte. Deswegen ist er auch so knallebunt angezogen. Also das stimmt, da steckt sehr viel Hirnschmalz in dem Design, finde ich sehr schön.
Dann beruhigt es mich, dass ich das nicht nur in meinem Kopf abgespielt hat, sondern dass du scheinbar noch mehr Beispiele als diese paar gefunden hast, die wir beim Spielen bemerkt haben.
Ja, wenn man einmal drauf getrifft ist, dann sieht man es.
Sehr schön. Dann muss ich betonen, beim Look and Feel, die Karten fühlen sich wertig an. Die haben ein etwas krudes Format wieder mal, dieses quadratische Format, beziehungsweise ich würde sagen, von der Größe her müsste es European Mini sein, die Heiligtumskarten. Also relativ gängige Formatkarten mittlerweile, aber eben durch das Quadratische doch noch besonders genug, dass ich sage, oho, ne, macht Spaß, das in der Hand zu haben. Und dadurch, dass es eben nur Karten sind, ist es halt dieses einfach, aber oho, was mir im Kopf also als geflügelter Satz durchschwirrte. Und durch die mangelnde Größe, sage ich jetzt mal, so die kompakte Größe, ist es im Transport, fand ich, sehr, sehr handlich.
Ne? Ja, das auf jeden Fall.
In der Spielgröße jetzt nicht unbedingt, muss man dazu sagen. Also da seid vorgewarnt. Die kleine Verpackung ist eine schändliche Täuschung des Herstellers. Das könnt ihr nicht mal eben im Zug spielen oder so. Es sei denn, ihr habt einen Waggon für euch.
Ja, oder man macht einen Zeilenumbruch quasi. Aber als wir zu viert bei uns am Tisch saßen und jeder hat da seine 8 Stationen umfassende Reiseroute ausgelegt, da muss man schon über und untereinander in die Länge bauen. Das muss man von vornherein am besten
mit einplanen. Ist wirklich so. Also man muss irgendwie versetzt miteinander spielen oder so, das passt dann schon. Aber das war eigentlich so mein Thema zum Look and Feel. Habe ich dir da alles weggenommen, Jascha, oder hast du tatsächlich noch was anderes? Das ist ja immer so unser Talent.
Nee. Es ist, ja, ist im Grunde, wie du sagst, ne, allein, dass wir nur diese 2 Kartentypen haben, da gibt's gar nicht so viel weiter zu sagen. Ja, die machen einen wertigen Eindruck. Da könnte man jetzt auch sagen, man kann nicht so viel damit falsch machen. Und
oh, sei vorsichtig, da kann man sehr viel mit falsch machen mit nur Karten.
Ja, okay, man könnte die absoluten Spaddelkarten nehmen, das stimmt. Aber ich würde noch positiv hervorheben, dass die Anleitung auch wirklich super kurz ist, also angemessen für das Spiel, was man hier bekommt, und das trotzdem diese Tiefe rüberbringen kann. Du würdest jetzt vielleicht erwarten, hey, okay, das Material ist zwar nicht so umfangreich, aber das Spiel ist ja ultra komplex, dann braucht das ja bestimmt auch viel Erklärung. Aber nein. Also in der Anleitung wird viel, viel mit diesen Bildern gearbeitet. Auf den Karten selber ist ja dann auch alles nur ikonografisch gelöst. Ne, da hast du gar keinen Text mehr drauf. Und das ist ja so ein Ding, was wir schon häufig bei Spielen gelobt haben. Ne? Also das ist einfach eine schöne Sache, wenn das Spiel so minimalistisch auskommt. Und sogar der Wertungsblock ist ganz easy. Du hast halt 8, also für alle deine 8 Stationen hast du ein Feld, wo du eine Punktezahl reinpackst. Und unten hast du nochmal so ein Sonderfeld für deine Heiligtumspunkte, falls du welche bekommst, und unten trägst du die Summe ein. Also ist wirklich super, super einfach und trotzdem dann doch so anspruchsvoll in der, ja, in der Mechanik am Ende, ne? Also im Strategischen. Sehr, sehr cool.
Ja, definitiv würde ich so nahtlos unterschreiben. Das meiste davon habe ich ja selber auch schon gesagt.
Ja, ich spreche dir gerne ein bisschen nach.
Dafür schubse ich dich jetzt vor dem Bus. Du fängst jetzt mit den Tops und Flops an, so.
Ja, okay. Also ich habe ja im Grunde genommen schon meinen größten Top-Punkt hier so umschrieben, wie viel das Spiel aus so wenig Material holt. Es gibt 2 Arten von Karten, ne? Die Landschaften und die Heiligtümer. Fertig. Mehr ist da nicht drin. Und du hast trotzdem so eine Tiefe da drin, strategisch das umzusetzen. Und ich finde, man hat das Spiel auch erst verstanden, wenn man es einmal gespielt hat. Also in der ersten Runde hat man so, ja, da hat man vielleicht die Regeln verstanden, aber worauf es dann am Ende ankommt, das hat man eigentlich so richtig verinnerlicht, wenn man eine Partie mal durch hat und weiß, ha, guck, so muss das Ganze laufen. Fun Fact, die Freundin von einem Kumpel, mit dem wir das hier gespielt haben, die hat in ihrer ersten Runde uns alle total abgezogen. Die hatte am Ende deutlich mehr Punkte als wir alle. Die hat es irgendwie total gerockt von Anfang an. Also so kann es natürlich auch gehen. Aber es ist halt wirklich ein Kennerspiel. Das würde ich so unterschreiben. Auch wenn man das bei der Packung nie vermuten würde, so bei dem Umfang, das das Spiel bietet. Aber doch, das ist so mein erster Top-Punkt. Die klare Sprache des Ganzen, das wäre so mein zweiter Punkt. Wenn ich mir die Karten hier anschaue, ich kann auf einen Blick erkennen, was diese Quest mir sagen will. Also welche Bedingungen ich erfüllen muss dafür. Das ist immer in diesen drei Icon-Varianten über der Punktezahl angegeben. Man sieht das immer sofort. Und ja, der Rest ist auch super intuitiv, ne? Also wir haben einen Schrägstrich als Oder-Zeichen. Und das sind so ganz übliche mathematische Symbole, die man hat, ne? Also wenn man sowas hat wie hier ein Widderkopf entspricht zwei Punkten, ist das einfach mit einem Gleichheitszeichen gelöst. Also da gibt's echt keine Unklarheiten. Und als drittes würde ich, obwohl das fällt glaube ich in die strategische Tiefe, die unerwartete, die ich schon genannt habe. Aber die vielen Möglichkeiten, die man hat, um hier was zu reißen. Also du kannst dich ja strategisch entscheiden, wie stark willst du auf die Heiligtümer spielen? Ist es dir wichtiger, jetzt hier so eine aufsteigende Reihenfolge zu haben? Oder kommt es dir eher darauf an, dass du schwierig bis einfach sortierst? Also, dass du deine letzten Karten möglichst einfach hältst? Man ist immer wieder bei Faraway dazu gezwungen, ein bisschen umzudenken. Ja, dadurch, dass ja deine Handkarten und der Pool, der da zur Verfügung steht, sich auch immer ändert, willst du dich halt manchmal auch dafür entscheiden, halt mal kein Heiligtum zu nehmen, sondern eher eine Landschaftskarte zu kriegen, indem du eben eine niedrige Landschaft zuerst ausspielst und im nächsten Zug dann als erster dran bist, dich da an dem Pool zu bedienen. Na, also das ist alles wesentlich komplexer, als man denkt. Und wenn man richtig fies ist, dann kann man sogar beim Gegner mal rüberluschern und gucken, was der wohl für eine Landschaft als nächstes braucht und ihm dann einfach wegschnappen. Aber ich glaube, das erfordert schon einiges. Also ich war bei Faraway schon sehr froh, wenn ich meine eigenen Züge auf die Kette bekommen habe. Da habe ich jetzt nicht noch bei anderen spioniert. Aber technisch gesehen ist es möglich. Also der Wiederspielwert ist auf jeden Fall ziemlich groß, würde ich schätzen.
Ja. Ja, also das würde ich auch so unterschreiben.
Max, was sind deine Tops denn?
Also ich mache das jetzt wie immer bei unserer Faraway-Rückreise. Ich fange mal hinten an mit den Flops.
Oh ja, kleiner Kommentar dazu. Ich hatte gar keine. Deswegen habe ich sie nicht genannt.
Okay. Ich habe tatsächlich auch nur zwei kleine Flops. Die sind für mich jetzt nicht mega groß, aber ich wollte sie einfach mit ansprechen. Das eine ist ein Flop, den ich nicht mal dem Spiel, sondern der Spielmechanik zuschreiben würde, die fast jedes Spiel dieser Mechaniksart hat, nämlich dem Draft. Denn der Frust durch nicht die richtigen Karten oder jemand pickt gerade das, was ich brauche, ist einfach real bei solchen Spielen. Man sitzt da, denkt sich seinen Plan schön zurecht und dann kommt da irgendwer um die Ecke und pickt genau das, was du eigentlich bräuchtest, nur weil er vor dir dran ist und du denkst, und wieder zurück an den Zeichentisch. Das ist aber ein Draft-Problem, das liegt nicht an Faraway selbst. Das ist was ich euch wahrscheinlich in jedem Spiel erzählen werde, wo wir eine Draft-Mechanik haben, dass das ein Manko ist. Das zeigt, wie sehr ich auf die Suche gehen musste, Mankos zu finden. Und ein Flöppchen, was ich noch habe, ist, dass Faraway, finde ich, kein sonderlich interaktives Brettspiel miteinander ist. Also jeder macht so sein Ding, ne? Jeder spielt so seinen Solitär da zurecht und das Einzige, was wir uns teilen, ist der Kartenpool. Mhm. Weder positive noch negative Interaktionsmöglichkeiten unter den Spielern finde ich prinzipiell immer ein bisschen schade, wenn die nicht da sind. Liegt nicht mal daran, weil ich Leuten gerne in die Suppe spucke beim Spielen oder so, sondern ich finde es einfach dynamischer, wenn man miteinander interagiert, weil so bröselt da jeder für sich selbst rum, in Anführungsstrichen. Ne?
Oh Max, der Horror, wenn mir jemand da in meine Route reinfuschen würde, ich würde umkippen, glaube ich.
Ja gut, mich würde es, glaube ich, gar nicht so sehr stören, aber ich fand es einfach wichtig, das nochmal zu erwähnen, weil ich persönlich finde halt Spiele schade, wenn sie keine Interaktion miteinander haben. Na, also wenn man halt gefühlt mit sich selber spielt, könnten wir uns auch nebeneinander setzen und solitär aufdecken, um das jetzt mal ganz böswillig zu formulieren. Das wird Faraway nicht gerecht vom Bösartigkeitslevel her, das möchte ich dem Spiel auch gar nicht unterstellen. Mir geht es generell darum, Interaktion untereinander finde ich schöner, sei es positiv oder negativ. Ne? Bestes Beispiel, mein absolutes Hassspiel Swindler, hat auch Interaktion untereinander, ne? Obwohl das von der Mechanik her mit eigentlich nur Glück zu bestehen ist und ich auch Poker spielen gehen könnte. Und da wahrscheinlich sogar noch bessere Chancen hätte. Aber selbst also das hat Interaktion miteinander, ne?
Nächstes Jahr kommt dann also Far Away das Duell. Und da gibt's dann so spontane Aktionskarten. Sowas wie, wenn du deine Landschaft aufdeckst, dann spiele ich die Karte. Dein Zahlenwert wird halbiert. Und dann kannst du auf einmal deinen Aufstieg nicht mehr schaffen. Ich sehe da großes Potenzial.
Solange niemals Swindler das Duell erscheint, ist mir alles egal.
Swindler das Duell wäre auch einfach nur, zieh aus dem Sack und guck, ob du die höhere Nummer hast.
Ja, schnick, schnack, schnuck, Punkt. Können wir schneller machen. Geht schneller und günstiger.
Okay, naja, sorry, ich habe dich unterbrochen.
Alles gut. Zu meinen Tops. Da habe ich mich an unsere drei Stück gehalten. Ich bin ähnlich, wie wir es schon die ganze Zeit vor euch hertreiben, diese Antwort. Ich bin einfach beeindruckt, mit wie wenig Material ein doch anspruchsvolles Spiel entstehen kann, was echt Hirnschmalz erfordert, um das vernünftig zu spielen. Weil ihr müsst ja bei der Hinreise schon die Rückreise planen und machen wir uns nichts vor, das mache ich gefühlt nicht mal im Urlaub. Wenn ich irgendwo hinfahre, auf dem Hinweg schon die Rückreise planen. Ne? Das ist so ein Faktor, wo ich sage, ey cool, das ist mega geil, dass das jetzt dann so relevant wird. Ne?
Mhm.
Dann habe ich auch schon zu Genüge drauf rumgeritten, die regionalen Besonderheiten, die man halt auch in den abgebildeten BewohnerInnen erkennen kann, mit deren Quests. Einfach ein so nettes, subtiles Detail. Gefällt mir richtig, wenn man so dieser Detailjäger ist, so diese, oh, guck mal, das ist ja auch noch cool, ne? So, das ist so dieser kleine, so dieses kleine Kirschlein auf der Sahnehaube, wo ich sage, goll. I like. Und ich finde es immer gut, wenn Spiele in einer handlichen Verpackungsgröße sind, dem Moment hier eine handliche Reisegröße haben, quasi, dass ich sie auch mal in eine Umhängetasche schmeißen kann und mitnehmen kann. Und nicht ähnlich wie jetzt zum Beispiel, da fällt mir immer ein Freund von uns ein, Olli, für Cthulhu Death May Die, eine ganze, wir kennen sie alle, diese gelben Metro-Klappboxen verbraucht, weil er da irgendwie 5 Kartons mitnehmen muss für ein Spiel. Das finde ich immer schön. Wie schon gesagt, das Spiel ist selbst nicht reisegroß, also es täuscht, die Packung ist kleiner als das Spiel eigentlich ist. Aber trotzdem finde ich die Verpackung einfach spannender, dass sie so klein ist, dass man sie einfach mal eben schnell einpacken kann. Ne?
Mhm.
Und nicht irgendwie ein halbes Logistikunternehmen braucht, um jetzt seinen Freunden Faraway zeigen zu wollen.
Sehr, sehr schön zusammengefasst.
Möchtest du unsere HörerInnen mal mit deiner Wertung erreichen, Jascha?
Ja, gerne. Also ich glaube, es wird euch nicht überraschen da draußen, wenn ich Faraway 9 von 10 Punkten gebe. Ich habe Max lange genug in den Ohren gelegen, dass wir das unbedingt spielen müssen, weil es so einen Spaß macht. Also ich glaube, es kam Max schon zu den Ohren raus. Aber es ist wirklich so, ich freue mich auf jede neue Runde, gerade weil diese Denkaufgabe immer wieder neu und anders in anderer Reihenfolge gemacht werden muss und man immer wieder eine neue Taktik sich überlegen muss und mal umdenken muss. Also es wird nie langweilig. Und das, ich muss es nochmal betonen, beziehungsweise du hattest es am Anfang zusammengerechnet. Max, wie viele Karten haben wir hier?
Ich glaube, 113 sind es insgesamt.
Ja, guck mal. Also es ist echt überschaubar und nur durch die Reihenfolge entstehen da wirklich super spannende Knobeleien im Kopf, auf die man sich dann immer neu einstellen muss. Und ja, das ist halt viel, viel mehr, als ich erwartet hatte von diesem Spiel. Und es war für mich auch ein Mysterium, als das zum Kennerspiel nominiert wurde. Da dachte ich, also wie toll kann dieser Mechanismus, diese Rückwärtswertung, wie kann denn das schon sein? Wie sieht das überhaupt aus? Und dann hat man es gespielt und man muss es gespielt haben, um zu verstehen, was die Jury über dieses Spiel schreibt. Und ja, wie gesagt, mehr als ich erwartet hätte und deswegen 9 Punkte.
Hast du, würde ich sagen, solide für unsere HörerInnen zusammengefasst. Um nochmal auf deine Aussage mit den verschiedenen Kombinationen einzugehen, damit ihr da draußen euch auch nicht wundert, es sind 68 Regionskarten. Jede Zahl ist einmal vorhanden, von 1 bis 68. Mhm. Vertane Chance, dass es keine 69 sind, wenn ihr mich fragt, für den dummen Witz, aber 68 Regionskarten. Also, ne? Und man sieht in einem Spiel mit 4 Personen, sieht man davon, 40. Maximal. Also man sieht sie. Man kriegt sie nicht, aber man sieht sie. Plus die 3 auf der Starthand sind wir bei 52 von 68 Karten, die wir überhaupt als Möglichkeit haben, um da eine Reihe draus zu bilden, in Anführungsstrichen.
No? Plus die 5 in der Auslage.
Die habe ich ja gerade schon bei den 40 mit drin.
Ach so.
8 Runden A5 Karten in der Mitte, plus die 3 auf jeder Handkarte. Bei 4 Leuten 12 sind wir bei 52.
Oh, Mathe.
Alles gut. Also auch bei dem niedrigen Preis gewinnt das Spiel natürlich über den Max-Koeffizienten ganz erheblich. Na, das werden wenige 0, irgendwas Cent-Beträge pro Stunde sein auf Dauer. Kriegt von mir daher eine solide 8 von 10, weil ich einfach finde, dass es aus dem, was es hat, echt viel rausholt. Aber halt eben auch nur ein kleiner Absacker für mich ist. Also es ist jetzt nicht die Spieleoffenbarung des Jahrhunderts, es ist ein Draft-Mechanismus, es ist Set-Collection dabei. Das haben wir alles schon zur Genüge in anderen Spielen gesehen, aber halt eben hier sehr, sehr schön aufgemacht und sehr, sehr klein und handlich aufgemacht. Dementsprechend da solide 8 Punkte, finde ich, verdient.
Das finde ich fair.
Ja, dann würde ich sagen, haben wir euch doch hoffentlich auf eine spannende Reise mitgenommen, oder?
Und eine spannende Rückreise. Haben euch spannend heimgeholt.
Besser als heimgesucht. Wir gehen ja auf die Spooky Season zu, Leute.
Oh, stimmt.
Jascha, wir müssen uns eigentlich ein gruseliges Spiel raussuchen für den Oktober.
Monopoly?
Also zwei gruselige Spiele. Nee, nicht gruselig. Also mehr so, Mama, die Milch schmeckt komisch und nicht haha komisch, weißt du? Also da müssen wir uns nochmal Gedanken machen. Ich gebe die Frage mal an euch da draußen weiter. Habt ihr eine Idee, was wir so an gruseligen Spielen jetzt in der Spooky Season in der kommenden ausspielen können für euch? Ja. Die uns und euch die Haare zu Berge stehen lassen. Und bitte, bitte nicht, weil die so scheiße sind, sondern weil sie gut und gruselig sind. Tut uns nicht Scheißspiele an, bitte.
Hatten wir nicht irgendwann mal den Gag gebracht, dass wir auch mal richtig beschissene Spiele brauchen? Hatten wir doch mal drüber geredet.
Schon, aber dafür haben wir irgendwie innerlich festgestellt, dass unsere Freizeit dafür zu schade ist.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht nehmen wir das mal für irgendeine Scherzfolge. Ich fände das auch mal geil, ein richtig beschissenes Spiel zu spielen, was überhaupt keinen Spaß macht. Wo wir uns total drüber aufregen können.
Wir könnten noch mal Swindler spielen.
Nee, Max, nee.
Wir waren ja gerade beim beschissenen Spiel, es tut mir leid. Ah, schön. Nochmal eben Swindline mitgegeben, gute Aufnahme.
Ja, bei jeder Gelegenheit. Nein, Quatsch.
Ja, definitiv, immer schön Max, nachtreten. Also, das, was wir als nächstes für euch vorbereitet haben, ich sag dazu einfach nur, vielleicht sieht es auch einfach nur so scheiße aus und ist gar nicht kacke.
Max, erster Kommentar zu diesem Spiel, als er das Cover gesehen hat.
Nee, schon das Spielbrett.
Ach, das Spielbrett auch schon.
Das Cover war nicht das Problem. Beurteile ein Buch niemals nach seinem Einband. Warte, bis du das hässliche Spielbrett siehst.
Also, vielleicht haben wir Glück und es gibt in der nächsten Folge den ersten Verriss in unserem nächsten Retro-Format, was da kommt. Vielleicht ist das aber auch unser Pech, weil da uns dann eine wütende Community aufs Dach steigt, die Dampfross in der Kindheit so gerne gespielt hat. Aber ich muss sagen, Dampfross, ich bin vollkommen unemotional, weil ich das noch nie gespielt habe. Ist für mich komplett neu.
Ich habe es auch nicht gespielt. Also das Dampfross ist für mich auch komplett an mir vorbeigegangen. Es sieht aber auch mehr nach Steuererklärungssimulator aus als nach Spaß. Aber ich bin gerne bereit, mich davon eines Besseren belehren zu lassen. Denn das Ganze ist ja in unserem Retro-Format rückwärtig für euch, die ihr neu dazugekommen seid. Im Übrigen, falls ihr nicht wisst, was unser Retro-Format ist, weil es ja schon eine Weile her ist. Jascha und ich haben uns zur Mission gemacht, jedes Spiel des Jahres rückwärtig beginnend mit dem Jahr 1979 zu spielen. Mit Hase und Igel damals hat es angefangen. Und mit Dampfross befinden wir uns jetzt im Jahre 1984. Also ihr seht, wir sind da quasi noch am Anfang einer langen Reise und werden da sehr, sehr dankbar von einer unserer HörerInnen unterstützt. An dieser Stelle ein nochmal dickes Dankeschön dafür.
Genau, einen großen Dank an die liebe Steffi, die das macht.
Sie, weil diese ganzen Spiele zu finden, zu kaufen und dann in adäquater Qualität und so, ich sag's euch, es ist stressig.
Vor allem war das ein sehr schönes Gefühl, als wir in unserem lokalen Brettspieleladen waren und da die Übergabe gemacht haben und Steffi quasi die ganzen Klassiker dabei hatte. Da hat sich nämlich so eine kleine Gruppe von Interessierten dann gebildet an diesem Tisch, an dem wir da standen, und hat total fasziniert sich diese ganzen Spiele des Jahres angeguckt. Und du merkst, da treffen Nerds aufeinander. War irgendwie sehr schön.
Ja. Gut, ihr Lieben. Also würde ich sagen, ne, kauft euch alle ein Ticket für die nächste Folge. Ganz wichtig, weil Eisenbahnbaron wird man nicht, weil man Leute umsonst mitfahren lässt.
Ja, wie Indiana Jones schon sagte, ne, kein Fahrschein. Zack, fliegst du aus dem Zeppelin. Oder aus dem Zug.
Und wir haben nichts von Anhalten gesagt.
Nee, keine Zeit dazu.
In diesem Sinne verabschiede ich mich bis in 2 Wochen, ihr Lieben. Tschüss.
Ciao.